Dein Bauchgefühl, der Podcast für Schwangerschaft, Geburt, Stillzeit und Leben mit deinem Baby. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dein Bauchgefühl, der Podcast für Schwangerschaft, Geburt, Stillzeit und irgendwie alles auch danach. Ja? Wir sind ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Es gibt so viele interessante Themen, dass wir nicht nur über die klassischen Themen reden wollen. Ich habe heute wieder einen Gast, die liebe Laura. Laura, stell dich mal kurz vor. Wer bist du?
Ja, hallo Cindy und vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich bin Laura, bin Mama von zwei Jungs. Der Große wird nächste Woche 4 und der Kleine wird Ende des Jahres noch 2. Ich komme beruflich eigentlich aus dem Human Resources Bereich internationaler Kreuzfahrtschiffe. Also bin das Arbeiten mit Menschen und auch mit Kulturen gewohnt und bin seit letztem Jahr Stillberater.
Spannend. Also Kreuzfahrtindustrie und Stillberater, ja. Sehr lustige Kombination auf jeden Fall. Und Laura und ich, wir sind zusammengekommen heute, weil wir nicht heiraten wollen, sondern weil Laura mir in der letzten Woche eine Nachricht geschrieben hat auf Instagram, die mich kurzzeitig irritiert hat. Ja, aber das war auch eine Situation. Ich habe irgendwie die Kinder alle fertig gemacht. Es war kurz vorm Schlafengehen und ich habe irgendwie so mit einem Auge die Nachricht gelesen. Und dachte so, hä, was will sie jetzt von mir? Und ich lese dir jetzt mal die Nachricht vor. Und diese Nachricht ist sozusagen auch der Anlass, warum ich Laura heute eingeladen habe und wir über dieses doch super interessante Thema sprechen wollen. Sorry für die vielleicht harten Worte, aber wann sind wir in unserer Gesellschaft eigentlich so furchtbar falsch abgebogen, dass wir Emanzipation und Gleichberechtigung in die Richtung lenken, dass das Baby abgeben oder auch den Papa mal füttern lassen für eine Mama als Ziel angesehen wird? Dass dadurch Bindung und Stillen als etwas Negatives angesehen wird? Und ich dachte erst so, hä? Und dann habe ich es aber relativ schnell geschnallt, Laura. Es geht also um das Thema eigentlich, auch um das Gesellschaftliche. Ich hatte gerade Bauchgefühl-Club auch wieder. Da ging es auch darum, dass es ging so ums Abstillen. Das Kind ist so 12 Monate und wir haben darüber gesprochen, wie man das machen kann. Und am Ende ist rausgekommen, dass sie eigentlich selbst das noch gar nicht so fühlt, sondern dass es eher der Druck von außen wieder ist, ja? Und du beschreibst also hier eigentlich zwei Sachen. Das ist einmal ist ja diese Gesellschaft, die den Druck ausübt, so ja, das Kind mal abgeben und dann kann auch mal jemand anders machen. Aber es gibt natürlich auch eine gesellschaftliche Bewegung von Müttern, von jungen Müttern, also jung nicht im Sinne von jung, sondern erstmal Mütter oder zum zweiten Mal auch, die einfach ja genau das sich zum Ziel machen, weil sie halt wieder frei sein wollen, weil sie wieder die Dinge tun wollen, die sie vorher getan haben, weil sie ein Leben führen wollen. Ja, wie als wenn sie keine Mutter sind. Und das ist natürlich völlig verrückt, Laura.
Die Nachricht kam ja auch so ein bisschen auf die Antwort. Du hast ein Reel gepostet, wo Ausschnitte von Nachrichten, die du bekommen hast, so dieses, stillst du immer noch? Oder wir haben auch mal schreien lassen, unsere Kinder sind auch groß geworden. Und also gerade dieses, sind auch groß geworden, ist sowas, was mich total triggert. Das fällt für mich in die gleiche Kategorie wie, hat uns doch auch nicht geschadet. Und wenn ich jetzt überlege, dass gerade auch selber als Mutter oder auch für mich als Erwachsener irgendeine Situation, egal ob es aus meiner Kindheit oder aus meinem Erwachsenenleben ist, irgendwas, was in Erinnerung geblieben ist, was schön ist, was mich geprägt hat, was mich vielleicht auch zu einem Umdenken oder zu einer Wandlung irgendwo in meinem Sein bewegt hat. Irgendetwas. Wenn ich das in einem kurzen Satz beschreiben würde, kann ich dir garantieren, ich würde niemals die Worte wählen, hat mir auch nicht geschadet. Oder bin ich groß geworden? Also, wenn das Ziel für unsere Kinder ist.
Schwierig. Ich habe mal ein Video gemacht, Laura, das ist schon länger her, da habe ich gesagt, dass wenn wir erwachsene Menschen fragen würden, die sich in einer Therapiesituation befinden, und das tun ja sehr, sehr viele heute, ja, wir haben Wartezeiten von bis zu einem Jahr für eine Therapie, weil einfach unfassbar viele Menschen das Gefühl haben, sie brauchen eine Therapie, ja. Schon das ist erstmal ein interessanter Fakt, ja, dass wir in einer Gesellschaft leben von Menschen, die therapiert werden wollen. Und dann ist es aber, wenn sie dann anfangen, meistens in normalen Psychotherapien wird ja viel über die Kindheit gesprochen und so. Ich bin ganz, ganz sicher, dass keiner dieser Menschen, die da in der Therapie sind, sich hinsetzen und sagen, ja, also ich wurde zu viel gestillt, ich wurde zu lange gestillt, ich habe zu lange bei meinen Eltern im Bett geschlafen, meine Eltern haben mich zu viel getröstet, zu viel getragen, zu viel mit mir gekuschelt. Die Antwort wird immer sein, dass es zu wenig war.
Entweder das oder wir merken es nicht mal unbedingt. Ich glaube, das ist auch gerade so ein Problem, weswegen Mütter so jetzt irgendwo auch im Alter von unseren Müttern vielleicht nachher auch sagen, also unsere Kinder sind auch groß geworden, denen hat es auch nicht geschadet. Nur weil das Kind nicht mit einer Platzwunde auf der Stirn rumläuft, heißt das nicht, dass es nicht verletzt ist. Und auch wenn ich vielleicht selber als Verletzter gar nicht unbedingt den Finger drauf sehen kann und sagen kann, das ist es, hat es trotzdem Auswirkungen. Und hat es auch Auswirkungen auf, wie fühle ich mich, hat es Auswirkungen auf Partnerschaft und es hat auch Auswirkungen darauf, wie wir als Mütter und Väter nachher mit unseren Kindern reagieren.
Absolut. Das Problem ist halt bei diesem, es hat mir auch nicht geschadet oder meine Kinder sind halt auch groß geworden, dass es eben keine Dinge sind, die man äußerlich sieht und keine Dinge sind, die man halt sofort erkennen kann. Ja, das sind halt Dinge, die prägen das Unterbewusstsein und die werden halt sehr viel später erst sichtbar und dann aber auch auf ganz verschiedenen Wegen. Ja, das natürlich, das, ich weiß immer noch, Laura, das fällt mir so oft ein in solchen Situationen, als ich jünger war, vielleicht sogar war ich jugendlich und wenn ich dann selbst irgendwas über Straftaten gelesen habe in irgendwelchen Zeitungen oder auch im Fernsehen, Gewaltverbrechen, wie auch immer, wenn immer irgendwas gesagt wurde von, ja, der hatte eine schwere Kindheit, ja, habe ich immer gesagt, ja, das kann ja alles nicht wahr sein, ja, die können das, so ein erwachsener Mensch, der hat doch das jetzt entschieden, dass er das machen wollte und man kann das doch nicht immer auf die Kindheit schieben. Ich weiß, es ist so ein Aha-Erlebnis in meinem Kopf. Das habe ich mich übelst super aufgeregt. Und heute denke ich so, ja, doch, leider, ja.
Absolut. Und trotzdem ist es so, dass wir natürlich in dem Moment, wo wir erwachsen werden, wo wir uns von unseren Eltern lösen müssen, natürlich irgendwo auch eine Verantwortung haben, eine gesellschaftliche Verantwortung haben, irgendwo unsere Traumata aufzuarbeiten. Aber das ist so viel leichter gesagt als getan. Vor allem, wenn du gar nicht weißt, dass du diese Traumata in dir trägst. Und das ist es. Am 18. Geburtstag hält dir keiner, hier ist ein Kuchen und da ist ein Zettel, das sind deine Traumata. Arbeite jetzt mal da dran, bis du am Gesellschaftsleben teilnimmst. Du musst da selber drauf kommen. Und ich denke mir das gerade nicht nur bei Müttern, sondern vor allem auch bei Vätern. Ich glaube, Männern fällt es auch immer noch schwerer, ist so dieses, wir leben in einer Zeit, was klasse ist, mit bindungsorientierter Erziehung, mit Väter müssen sich mehr einbringen, müssen einen anderen Teil an Erziehungsarbeit leisten. Aber auf der anderen Seite ist es irgendwie auch so, als wenn wir jemanden mit einem gebrochenen Bein einen Marathon laufen lassen wollen. Das funktioniert überhaupt gar nicht. Ja, du würdest nie auf die Idee kommen, wenn jemand mit einem Gipsbein vor dir steht, zu sagen, so mein Lieber, lauf. Aber im Endeffekt ist es genau das. Wir versuchen einen Mann, der sich seine ganze Kindheit anhören müsste. Menschen, Indianer kennt keinen Schmerz und du bist doch ein Junge, wein doch nicht und muss man jetzt mal still sein. Und dann wird er von heute auf morgen, klingt so doof, aber ist für viele Väter so, zum Papa. Und dann heißt es auf einmal, so, und jetzt bitte mal bindungsnah und bedürfnisorientiert. Und
kuscheln, Gefühle aushalten, Emotionen halten. Ja, richtig. Ja, es ist wirklich völlig verrückt. Und dann kommt ja noch hinzu, Laura, dass es ja auch eine evolutionsbiologische Komponente gibt, dass wir wissen tatsächlich, dass Männer auch nicht so gut dafür gemacht sind. Ja, und das hat überhaupt nichts zu tun mit Männer, Frauen und Gleichberechtigung, sondern wir wissen einfach von der Gehirnstruktur, sind sie nicht so gut dafür gemacht. Das Gehirn kann sich umbauen eines Mannes, ja, das ist schon auch nachgewiesen, aber dafür braucht er sehr viel Zeit mit dem Baby. Und das ist ja oft so dieses, ne, also wir, ich habe das Thema immer wieder, Laura, ja, also dass wir, also diese Weiterentwicklung und dass du dich einfach getriggert fühlst in deinem Kind und du als Frau bist einfach viel häufiger, viel mehr mit dem Kind zusammen, hast also auch viel mehr Chancen, dich damit auseinanderzusetzen. Du wirst auch viel mehr mit der Nase immer wieder draufgestupst, ja. Und wenn der Partner einfach ja ganz normal klassisch arbeiten geht und dann mal nachmittags oder abends mal eine Stunde da ist und am Wochenende, dann hat er einfach so viel weniger Gelegenheiten.
Das ist es. Es ist ein absoluter Zeitfaktor. Und es ist vor allem ja auch so, dass wir auch wissen, dass eine Oxytocin-Ausschüttung und so eine Bindung zwischen Mama und Kind viel zum Beispiel durch Kuscheln. Klar, da gehört Stillen auch mit dazu. Es ist aber es ist kein Muss. Es kann auch einfach so. Es ist Hautkontakt, es ist Kuscheln. Während bei Vätern so diese Ausschüttung von Liebeshormonen und sowas im Spiel passiert. Ja, aber mit einem 2 Monate alten kann ich halt auch nicht spielen. Das heißt also, diese Bindung findet tendenziell auch später im Leben eines Kindes statt mit Papa. Und wenn ich dann erst bei Null anfange, dann verliere ich richtig viel wertvolle Zeit.
Und wir dürfen auch nicht vergessen, also schönes Bild, was du mit dem 18-Jährigen übrigens aufgetan hast, wir dürfen auch nicht vergessen, dass es, also diesen Weg zu machen, sich seine eigene Traumata anzugucken und überhaupt, also seine eigene Kindheit, das ist ja übelst anstrengend, ja. ist sehr, sehr anstrengend.
Ja, wahnsinnig.
Und mitunter, sind wir auch ehrlich, kostet das auch eine Menge Geld. Ja, weil du kriegst nicht alles von der Krankenkasse bezahlt. Wir haben ja gerade gesagt, du hast ein Jahr Wartezeit auf irgendeinen Therapeuten und ich bin eh so ein bisschen kritisch, ne, ob das auch immer der richtige Weg ist. Es gibt ja so viele Möglichkeiten heutzutage, aber es kostet einfach viel Geld und es dauert. Es kostet Zeit und Geld und viele haben gar keine Lust, diesen Weg einzuschlagen.
Nee, und ich kann es sogar verstehen. Also ich kann sogar nicht mal mich hinstellen und sagen, boah, ist ja doof, dass du nicht bereit bist, das zu machen. Weil, wie du schon gesagt hast, es gibt so viel. Dann wartest du ein Jahr lang oder 14 Monate, 15 Monate auf einen Therapietermin und merkst nach der zweiten Sitzung vor allem auch, es klappt nicht zwischen Therapeut und dir. Da kann wieder der Therapeut noch was dafür. Das kann der Beste der auf dem Gebiet sein. Wenn es aber menschlich nicht funktioniert, kann ich dann nicht erwarten, dass ich mich demjenigen öffne. Weil, ne, es funktioniert einfach nicht. Also es ist auch so viel Zwischenmenschliches dabei, dass dieses System einfach, da hat es gar keinen Platz für.
Das ist richtig. Ja, und absolut, das sehe ich auch, ne, dass Männer es einfach da so viel schwerer haben, weil sie sind einfach nicht dafür gemacht, wenn wir ehrlich sind, ja, evolutionsbiologisch, dann haben sie diese Kindheit, diese Prägung, ja, aus der Kindheit auch noch, wenn man die letzten 100 Jahre vielleicht auch länger betrachtet, dass sie da eher erzogen werden, eben keine Gefühle zu zeigen und hart zu sein und dieses klassische Männerbild zu vertreten. Und dann kommen wir heute, ja, in 2024, wir bindungsorientierten Mütter, die sich so viel belesen haben, alle Kurse gemacht haben, sich damit befasst haben, voller Oxytocin, sind ja völlig zugedröhnt von Oxytocin, weil wir so viel mit dem Baby kuscheln und verstehen ja nicht, warum der Mann das nicht auch so empfindet oder machen kann. Ja. Es ist wirklich immer wieder auch ein großes, großes Thema, auch bei mir im Club, dass dann halt einfach da auch oft Streit ist zwischen Mann und Frau, weil der Mann das einfach überhaupt nicht nachvollziehen kann, ja, und die Frau nicht verstehen kann, warum er das nicht verstehen kann. Aber ja, ich glaube, das haben wir ganz gut aufgezeigt, woran das liegt und dass es da nur geht über einen gemeinsamen Weg. Und ja, die Männer dürfen daran an das Thema, weil sonst wird es schwierig.
Ja, weil es ist halt eben genau das, ne? Erziehung ist halt eine gemeinschaftliche Geschichte. Also du kannst nicht trennen, du kannst nicht sagen, so, der Mann geht morgens aus dem Haus und bringt das Geld nach Hause und die Frau sitzt da. Also dafür hat sich unsere Gesellschaft einfach grundsätzlich zu sehr gewandelt, als dass dieses Bild auf die breite Masse gesehen einfach noch möglich ist.
Ja, also, genau, dadurch, dass sich unsere gesellschaftliche Struktur verändert hat, wir nicht mehr in den Gemeinschaften leben, in den Dörfern, sind wir einfach, was heißt angewiesen, aber es geht einfach nicht, ohne dass der Mann einfach auch sich mit engagiert bei dem Thema. Ja. Nicht, weil die Frauen heute das nicht mehr alleine hinkriegen, ja, oder einfach irgendwie alle nicht mehr das ist einfach total krass. Das müssen wir einfach so sagen, Laura. Es geht nicht ohne. Eine Frau kann das nicht alles leisten. Nee. Den Haushalt, die Kinder, den Job dann am besten, weil das ist auch was ich auch lange nicht verstanden habe, Laura, weil also diese ganze Zeit lang, also bis zur Industrialisierung war das ja tatsächlich so, dass die Frau halt nicht gearbeitet hat, ja, dann war es trotzdem viel für sie, den Haushalt und die Kinder zu machen, aber sie hat nicht gearbeitet und wir leben halt durch die Emanzipation, ja, leben wir halt in einer Zeit, was auch völlig okay ist, aber es ist halt nichts weggefallen, sondern es ist noch was dazugekommen.
Ja, aber das ist ja genau das und das ist ja irgendwo, wo wir uns auch als Gesellschaft selber ständig irgendwo ein Bein stellen, weil du hast teilweise als Frau in der Gesellschaft schon fast eine schwierigere Position als in Anführungszeichen früher. Da war das nicht unbedingt ideal für uns, aber da war es irgendwo fest geregelt. Heute hast du ein Problem, egal was du machst. In dem Moment, wo du als weiblicher Mensch erwachsen wirst, bist du erstmal Frau. Das ist akzeptabel für eine gewisse Weile. Spätestens so, wenn es an die 30 geht, gerade wenn du noch einen Partner hast, dann bist du als Frau aber nicht mehr vollständig, weil dann fehlt dir der Mutteraspekt. So, wenn du dann aber Mutter wirst, dann bist du Mutter und dann hast du aber das Frausein verloren. Also du stehst irgendwo dazwischen und du darfst eigentlich gar nichts mehr. Und spätestens in dem Moment ist es eigentlich wurscht, was du machst, weil du machst es falsch. Ist es egal, ob du als Mutter sagst, ich arbeite weiter? Dann hast du ja eigentlich weder Zeit fürs Kind noch so richtig bei der Arbeit. Da gibst du das Kind früh ab, weil du weiterarbeitest. Warum hast du eigentlich ein Kind bekommen? Oder du sagst, ich mache eine Karrierepause, ich kümmere mich ums Kind. Schritt zurück, ne? Warum darf ich denn als Mutter nicht entscheiden oder auch als Frau entscheiden, welchen Weg ich gehen möchte? Weil in dem Moment, wo ich diesen Weg aktiv gewählt habe, ist es doch in Ordnung. Haben wir doch das erreicht, was wir erreichen wollten.
Die Frau darf entscheiden. Also sie ist emanzipiert zu entscheiden, welchen Weg sie gehen will. Ne? Ja, und dass du, sobald du dich entscheidest, halt nicht diesen klassischen Weg zu gehen von nach einem Jahr wieder in die Arbeit, bist du schon nicht mehr emanzipiert.
Ja, genau, das ist es. Aber wie gesagt, wenn du es machst, dann kommt die andere Seite und sagt, um Gottes Willen, wie kannst du das machen? Wieder arbeiten gehen, ist dir jetzt der Job? Das ist genauso. Du schminkst dich als Mutter, bringst du wohl nicht genug Zeit für deine Kinder auf, weil hast du noch Zeit dafür. Du schminkst dich nicht. Oh Mensch, guck dir das mal an, ne? Also hat sich ja komplett verloren, ist nur für die Kinder da. Es ist, wie gesagt, es ist wurscht, was du machst. Irgendeine Seite schreit immer und sagt, um Gottes Willen, wie kannst du nur? Und wenn wir gar nicht mehr weiterkommen und sich die Gegenseite dann irgendwie mit deinen Argumenten nicht so richtig wohlfühlt, dann wird die Trumpfkarte ausgehängt, dann ist es auch schlecht.
Ja, sowieso. Ja.
Und das ist wieder genau das Problem. Wir nutzen solche Begriffe, weil das ist echt wichtig, weil es gibt Momshaming und das ist alles andere als in Ordnung. Aber jedes Mal, wenn mir etwas nicht passt oder die Meinung eines anderen nicht passt, kann ich nicht jedes Mal sagen, die Hände hochheben und sagen, Momshaming, das kannst du jetzt aber wirklich nicht machen,
ja,
ne?
Ja, Laura. Ja, ich bin voll bei dir. Ich würde gerne aber nochmal zum Thema Emanzipation und Gleichberechtigung kommen. Weil ich habe dich gefragt, bevor wir gestartet sind, habe ich dich gefragt, wie bist du eigentlich darauf gekommen? Ja, weil es ist keine populäre Meinung, ja, also es ist eher unpopulär. Ich teile deine Meinung, das sage ich schon mal. Aber hast du diese Erkenntnis für dich gewonnen in deiner eigenen Mutterschaft in den letzten Jahren oder durch die Stillberatung oder wie bist du darauf gekommen einfach? Wann hast du das für dich erkannt oder bevor du Mutter wurdest? Erzähl mal.
Ich glaube, mich hat das schon immer so ein bisschen gestört. Ich habe im Freundeskreis in der Tat auch schon, auch schon vor 10 Jahren Freundinnen gehabt, die gesagt haben, Kinder möchte ich nicht. Und die haben das jetzt überhaupt nicht gesagt von wegen, oh, die finde ich voll doof und die sind dreckig oder so, sondern einfach gesagt haben, hey, Kinder, coole Sache, aber ich möchte das nicht. Und es wird für die immer schlimmer und immer schwieriger. Und je älter die werden, ist so dieses, das kannst du jetzt aber nicht meinen. Doch. Für mich persönlich war schon immer klar, ich möchte Mutter werden. Also ich habe alle möglichen Ideen gehabt, was ich mit meiner Zukunft machen möchte, beruflich oder wo ich leben möchte, wie ich leben möchte. Aber jedes Szenario hatte für mich Mutterschaft mit drin. Und ich bin gerne Mutter. Würde das in keinster Weise jemals rückgängig machen. Wenn ich die Möglichkeiten und die Zeit und die finanziellen Mittel haben, würde ich wahrscheinlich 10 Kinder kriegen. Aber trotzdem darf ich auch noch andere Sachen gut finden. Und das ist, wie gesagt, genau dieses, warum muss ich mich denn für einen Weg entscheiden? Warum muss ich denn etwas aufgeben, nur um etwas anderes zu sein? Warum muss es dieses Schwarz-Weiß sein?
Also wir müssen, glaube ich, einmal den Bogen schlagen, damit man es versteht, was du sagst. Also uns ging es ja in Bezug darauf, ich still jetzt mein Kind ab oder ich gebe mein Kind früh ab oder ich still ab, damit es der Papa füttern kann, damit ich sozusagen mich wieder emanzipiert als Frau fühlen kann und wieder unterwegs sein kann.
Genau, dieser Druck von außen einfach so, ne? Dieses, das vor allem, na klar, wir suchen da natürlich irgendwo nach Stellschrauben. Und entweder ist es das Kind, das auch mal schreien gelassen werden muss, oder es ist zum Beispiel das Stillen, damit du deinen Körper doch mal wieder für dich hast, damit du doch auch wieder Frau sein kannst. Ein Kind, egal ob es gestillt wird oder ob es mit der Flasche ernährt wird, braucht Körperkontakt, braucht Liebe, braucht Zuneigung und möchte ganz oft den ganzen Tag getragen werden. Also wir suchen nach Stellschrauben und weil klar, Stillen ist halt nun mal einfach ganz oft so dieses, ne, dieses ich möchte meinen Körper für mich haben. Aber es ist ja eigentlich nicht der Ursprung des Ganzen, sondern ein Kind ist vor allem in den ersten Lebensjahren super pflegebedürftig. Das ist ein Baby, das ist ein Mensch, der neu in diese Welt kommt und der überhaupt erstmal irgendwie Fuß fassen muss. Und dieses Kind muss ich begleiten. Und das muss ich begleiten, egal wie ich es ernähre, egal wie ich es anziehe, egal ob ich es, wie ich meinen Alltag gestalte. Dieses Kind braucht eine Begleitung. Und das ist anstrengend. Das ist super, super anstrengend. Und das macht müde. Und das gibt dir auch manchmal das Gefühl, dass du alleine bist. Aber deswegen ist Mutterschaft als solches ja nicht doof. Also, und muss auch nicht sofort diesen Stempel von doof irgendwie bekommen.
Also genau, also letztendlich ist ja so dieser, ne, wenn du eben Mutter bist, wenn du dich da voll reingibst, wenn du diese Pflegebedürftigkeit deines Kindes anerkennst und dir die Zeit dafür nimmst, dann bist du halt nicht weniger emanzipiert oder nicht weniger Frau. Ja. Weil das ist auch das, du hast ja gerade eben gesagt, dass du auch meine Folge gestern noch gehört hast, Regarding Motherhood, die ich schon mal aufgenommen habe. Da habe ich mich ja getraut, ganz alleine darüber zu sprechen. Das war echt krass für mich, ja, weil das so ein heißes Thema ist. Aber ich habe mich getraut, ich habe es einfach gemacht. Dass einfach einfach ja die Erwartungen oft falsch sind, ja, an die Mutterschaft. Und das aber, so wie du sagst, es wird nach einer Stellschraube gesucht, aber die Stellschraube darf doch nicht das bedürftigste Mitglied einer Familie sein, ja. Das ist ja das Verrückte. Also es wird natürlich zuallererst immer am Baby rumgeschraubt, aber ich stehe ganz klar, Laura, wer mich kennt, weiß, dass ich stehe für artgerecht, back to the roots. Und es ist einfach nur mal ein Fakt. Wir sind Säugetiere. Bei den Menschen genauso wie bei anderen Säugetieren, dass Mama und Baby einfach zusammengehören. Und so wie du sagst, egal ob stillen oder nicht, selbst wenn du die Flasche gibst, sollte es im besten Fall die Mama tun und nicht jeder.
Und mit Körperkontakt, ne? Nicht einfach irgendwo auf ein Kissen legen und am besten noch die Flasche irgendwo. Ja, aber das ist ja genau das Problem. Und das gaukelt dir diese Idee vor. Ach, guck mal, das klappt ja wunderbar. Dann findest du irgendwo online irgendwelche Reels, wo die mit so einer, weißt du, mit irgendwie so einem Lampendraht irgendwo diese.
Habe ich das Video gekriegt und ich wollte es erst teilen und ich habe gesagt, nein, ich will die nicht mehr aufsetzen. Das ist wie so eine Art Kissen, was das Kind umhüllt, dass das Kind sich eingehüllt fühlt mit Körperkontakt. Und in diesem Kissen ist die Flasche in der Halterung. Also das Kind liegt auf dem Rücken, es trinkt aus der Flasche und.
Grausig.
Ja, es wird halt gefeiert und das macht ja was, ne? Das macht was. Mhm. Und das ist so verrückt, dass die Leute das nicht merken, dass wir immer weiter weggehen. Und da bin ich jetzt gespannt, weil da traue ich mich jetzt ganz weit raus aus meiner Komfortzone, obwohl Laura gesagt hat, das ist raus aus der Komfortzone. Du machst es wie ein Profi, Laura, ja? Mein erstes Mal. Ich habe halt das Gefühl, dass das gesellschaftlich, politisch gesteuert ist, Laura. Dass es sozusagen, dass ein Interesse daran besteht und nicht erst seit heute, wenn wir ganz ehrlich sind, eigentlich schon seit mindestens 100 Jahren, seit die deutsche Mutter und ihr erstes Kind, das kennst du sicherlich, ne? Das Buch, Laura, dass das einfach gewollt ist, dass einfach wir das Gefühl haben, nicht so eng mit unserem Baby zu sein. Ich habe manchmal Frauen, die schreiben mir so, Cindy, oh mein Gott, was mache ich? Ich fühle mich so overtouched von meinem Baby und ich kann irgendwie dann auch nicht mehr mit meinem Mann, weil ich will nicht, dass er mich noch anfasst, weil ich bin ja die ganze Zeit im Körperkontakt mit meinem Baby und ich denke mir so, wie krass. Ich fühle das, ja, ich kenne das auch, aber das so auszusprechen und diese Gedanken zu haben, weil es ist einfach die Natur, die macht, dass du und dein Baby mit einem Klettverschluss zusammen sind und wir leben in einer Zeit, wo wir plötzlich uns overtouched fühlen, ja.
Aber wir sind doch, und das ist ja eben, das ist ja gerade das Kranke, wir sind in einer Gesellschaft, in der es für jedes Problem und für jedes vermeintliche Problem einen easy fix gibt. Das heißt, warum auch nicht für unsere Kinder? Und wie du gesagt hast, es ist politisch, es ist Gesellschaft, es ist gewollt, weil damit machst du Geld. Eine Mama, die auf dem Sofa sitzt, ihr Kind bei sich hat, damit machst du kein Geld. Das ist ja das Problem. Wenn du Fläschchen an die Mama bringst, wenn du Schnuller an die Mama bringst, wenn du diese Gadgets zum Flaschenhalten an die Mama bringst, ja, damit machst du Geld. Und damit ist, wie gesagt, du bietest sofort eine Lösung. Und ich glaube, das ist das Problem. Wir haben das gelernt und das ist leider auch nur mal aus unserer Kindheit, so dieses, in Anführungszeichen, ruhigstellen. Wir halten Gefühle nicht aus und das haben wir als Erwachsene nicht mehr dazugelernt. Das haben wir mitgenommen aus der Kindheit. Wir brauchen für jedes Problem eine Lösung. Und die muss am besten ganz schnell sein. Weil, dass wir uns mit dem Problem beschäftigen oder geschweige denn das Problem in Anführungszeichen einfach annehmen und zu sagen, hey, weißt du was? Da sagt mir vielleicht auch mein Körper einfach gerade, also mein Baby ist vielleicht auch so gepolt, dass ich mir jetzt diese Auszeit nehmen kann oder auch soll, weil ich habe gerade dieses Baby ausgetragen. Meine Organe sind gerade monatelang an Ecken und Enden gedrückt worden, wo sie eigentlich nicht hingehören. Dass auch ich als Mutter irgendwo Zeit brauche und mein Körper auch Zeit braucht, dass ich das alles wieder zusammenfinden kann. Und das funktioniert halt nur mal so, wie die Natur. Wie gesagt, du wirst ans Sofa, du wirst ans Bett gefesselt. Aber dann steht jemand neben dir und sagt, also dieses Rumliegen ist ein Problem. Und dann suchst du nach einer Lösung.
Genau, das ist nicht normal. Ne?
Und du hast viele Lösungen. Genau. Nein.
Also klar, man kann damit Geld machen, aber Laura, ich will noch auf eine andere Ebene. Also, weil, ja, ich glaube auch, dass es einfach schöner ist, in einer Gesellschaft zu sein, wo halt nicht die Kinder alle total gut an ihre Eltern gebunden sind. Ja, also es ist ja, also das meine ich mit, es ist ja, das geht ja schon bei Geburt los, ja. So unser Geburtssystem trennt ja eigentlich auch schon, ne? Es ist schon sehr trennend mit den ganzen Interventionen und du wirst schräg angeguckt, wenn du dann bondest mit deinem Kind auf dem Zimmer und das ausziehst und kuscheln willst, da bist du ja schon ein Alien, ja, weil, oh mein Gott, was machst du da? Das Kind muss doch ins Bett und angezogen sein und bloß nicht zu viel stillen, da habe ich ja heute gerade ein Reel drüber gemacht. Mhm. Und deswegen, ja, es ist, wir leben in einer Zeit, also schon lange, nicht erst jetzt, in einer Zeit, wo einfach, ja, das gar nicht so gewollt ist, dass wir so eine enge Bindung mit unseren Kindern haben.
Aber das meine ich, das Problem ist, wir wollen das schon, wir wollen das Ergebnis. Wir sind aber nicht bereit, den Weg dahin zu gehen. Mhm. Also wir wollen Kinder, die nachher sich gut in die Gesellschaft anpassen. Wir wollen Kinder, die empathisch sind. Wir wollen Kinder, die freundlich und respektvoll sind. Wir wollen Kinder, die selbstbewusst sind und wie gesagt, die nachher wirklich ein funktionierendes Teil der Gesellschaft sind. Aber wir vergessen, dass um dahin zu kommen, ein Kind halt vielleicht auch erst so eine Basis braucht. Und das geht nur mit Zeit. Da gibt's keinen Quickfix. Wir können unsere Kinder nicht programmieren und sagen, so, sei mal bitte empathisch. Ja, sondern das müssen wir vorleben. Wir müssen Empathie mit unseren Kindern zeigen, bei denen ganz fest zu verankern. So, das geht, weil ich ziehe ja nachher auch selber einen Vorteil daraus. Also Empathie ist ja etwas, was nicht nur dem anderen zugutekommt, sondern mir ja auch. Und das ist ein Lernprozess.
Ja. Ich sage immer wieder gerne, dass also wir, ne, ich sage jetzt mal du und ich und viele andere, die den bedürfnisorientierten Weg gehen, ja, das kostet mehr Zeit und das kostet mehr Kraft. Aber nach hinten raus, so hoffen wir alle und das wird auch so sein, wird es einfach so viel leichter werden. Ja, unsere Kinder werden so viel leichter im Leben haben, weil mein Anspruch ist immer, dass meine Kinder sich nicht mit 30 einen Therapeuten suchen müssen. Das ist mein Ziel. Man kann nicht alles richtig machen. Ja, auch ich mache Fehler als Mama und auch als Fachfrau. Ja. Aber das ist so mein Ziel. Ja, dass einfach viele dieser Dinge, die mir widerfahren sind und vielen widerfahren sind aus den letzten Generationen, dass einfach, ja, dass meine Kinder nicht das ganze Geld und die ganze Zeit aufbringen müssen, um dann, ja, in die Therapie gehen müssen.
Aber das ist doch wieder genau der richtige Ausgangspunkt. Wir haben jetzt angefangen, den Begriff bedürfnisorientiert zu prägen. Und die Ursprünge waren davon echt super. Jetzt haben sich Leute dem Ganzen angeschlossen und gemerkt, ist ganz schön anstrengend. Und was haben wir dann gemacht? Dann haben wir gesagt, ja, bedürfnisorientiert. Aber es geht um die Bedürfnisse aller. Also auch die Bedürfnisse von Mama. Das heißt, wenn du dein Kind mit 3 Monaten abstellen willst, weil es dein Bedürfnis ist, Mama, dann musst du das machen. Nein, weil, und das hört man bei dir halt auch gerne mal wieder, und ich finde das immer super, natürlich geht es im Großen und Ganzen um die Bedürfnisse aller. Aber, und das große Aber ist, ich kann nicht meine Bedürfnisse als 33-jährige Mutter mit den Bedürfnissen meines 3 Monate alten Babys gleichsetzen. Es tut mir leid, das funktioniert nicht. Ja, wenn ich als Mama eine Auszeit brauche, dann darf nicht mein Kind darunter leiden, sondern, Entschuldigung, dann ist das auch Aufgabe meines Partners, meine Bedürfnisse irgendwo abzufangen. Denn der ist der zweite Erwachsene. Dessen Aufgabe ist es, irgendwo zu sagen, wie kann ich dir helfen? Welche kleinen Momente zum Durchatmen kann ich dir bieten, dass du wieder auf so ein Level kommst, auf so ein Normal-Null kommst? Weil wir haben es gesagt, das wäre Quatsch zu behaupten, Mutterschaft ist super einfach und das geht so easy breezy. Nein, ist es nicht. Und also mein Endgegner ist müde sein. Das sage ich dir ganz ehrlich. Ja, ist für mich. Und du willst mich auch nachts nicht treffen. Also ich bin auch nachts nicht die super gut gelaunte. Und mein Mann dafür ist das. Warum auch immer, der steht nachts um 3 auf und der kann das. Das heißt, die Kinder werden von mir gestillt und die werden auch 3-mal nachts gestillt, die werden auch 75-mal nachts gestillt. Aber in dem Moment, wo einer von denen eine Wachphase hat, ist mein Mann dran.
Habt ihr eine schöne Aufteilung gefunden? Aber ja, es ist wirklich, das ist das, wo das wieder sozusagen die Bedürfnisorientierung, ich will fast sagen, ausgenutzt wird, ne, zu sagen, es geht um die Bedürfnisse aller und wenn jetzt mein Bedürfnis, ja, absolut. Und das ist super gefährlich ein Stück weit, weil es ist so eine schöne, ich gebe mir so selbst die Genehmigung, ja, ich gebe mir selbst die Genehmigung, genau viele das, Dinge einfach zu tun, die nicht okay sind, weil es einfach, ja, das Baby hat überlebenswichtige Grundbedürfnisse. Ja. Ich als Erwachsener, auch wenn es anstrengend ist, scheiße anstrengend, ja, ich weiß, ich werde mein ganzes Leben lang noch schlafen, ja. Und ich sag immer wieder gerne, diese paar Jahre, wo du nicht geschlafen hast, das scheißt sich weg in deinem Leben. Wenn du 80 bist, ja, dann kommt es nicht mehr darauf an, dass du 3 Jahre nicht geschlafen hast, ja. Oder 1 Jahr gestillt oder was auch immer. Du wirst es einfach, du wirst dich kaum noch an diese Zeit erinnern können. Jetzt, wo du drin bist, ist natürlich unfassbar anstrengend, aber ich kann doch als Erwachsene das zurückstellen und weiß, okay, in ein paar Monaten oder in einem Jahr werde ich wieder das und das und das und das und das. Ja, und es wird
Ja, aber das ist ja genau das, du kannst es nicht mehr aushalten, du darfst es nicht mehr aushalten, du darfst auch nicht mehr zu jemandem sagen, boah, weißt du was, ich finde diese Phase, ich finde diesen Moment im Alter meines Kindes gerade unwahrscheinlich anstrengend. Und ich, von mir aus auch zu sagen, boah, also diese Phase würde ich sogar am liebsten überspringen. Wie gesagt, dann gehen wir schon direkt so in eine Richtung so regretting motherhood, dann ist auf einmal alles ganz schlimm. Oder du kannst auch nicht mehr bei einer Freundin sagen und sagen, hey, du weißt du was, die letzten 5 Nächte waren so schlimm, ich bin so müde, ich kann noch gerade ausgucken. Keiner sagt zu dir, weißt du was, ich verstehe dich und das geht mir genauso. Und ich nehme dich mal in den Arm oder komm, gib das Kind mal her, gib mir mal die Trage, ich mache mal eine Stunde einen Spaziergang, leg dich doch einfach mal hin. Nein, dann kommt es gleich wieder, oh, ich kenne hier ein Instagram-Profil von jemandem, Schlafcoach, das ist total klasse. Oder dann musste sie halt mal schreien lassen, weil das hat uns auch nicht geschadet. Also diese Ratschläge, mit denen wir um uns werfen, sind wie gesagt immer dieses nicht aushalten, nicht in der Situation bleiben, nicht einfach mal in den Arm nehmen und sagen, boah, du, kann ich total verstehen, ist gerade echt Mist. Ja, ist okay, dass es Mist ist, es darf das sein.
Ja, sondern es kommt gesagt, halt immer gleich die Lösung um die Ecke, aber die Lösung hat halt immer was mit dem Baby zu tun.
Das ist genau das. Und das Baby ist immer das, was nachher im Endeffekt zurückstecken muss. Und das kann es nicht sein. Das darf nicht sein. Also das...
Ich habe echt ein bisschen Sorge, in welche Richtung das geht, Laura. Also...
Ich auch. Ich bin absolut. Ich auch.
Also...
Weil das ist, wie gesagt, und da sind wir ja wieder bei dem, da sind wir wieder bei dem Thema Frau in der Gesellschaft, ne? Weil ein Mann, der ist nicht immer übermüdet. Der hat dieses Problem nicht. Ein Mann ist nicht overtouched. Also du siehst selten Papa-Accounts, wo die Thematik overtouched jetzt unbedingt drin ist. Und das ist ja genau das Ding. Emanzipation oder dieses Gleichberechtigung heißt ja auch dann, es muss gleich sein. Es kann gar nicht gleich sein. Ich als Frau habe einen Uterus, ich habe die Eierstöcke. Das heißt, ich muss das Kind austragen. Egal, wie gern mein Mann das vielleicht machen würde, ich muss. Wenn ich das Kind gestillt haben möchte, dann muss ich das machen. Ich habe die Brüste. Aber dann habe ich ja gleich wieder ein Problem, weil dann bin ich ja in einer alten Rolle und da muss ich ja raus. Also wie gesagt, brauche ich eine Lösung, weil ansonsten verliere ich ja ein Stück meiner Gleichberechtigung. Es kann nicht 50-50 sein. Es wird auch niemals 50-50 sein können.
Richtig, richtig. Oh Gott, ich möchte dich abknutschen, Laura.
Aber es und es ist doch auch gar nicht schlimm.
Ja, und das ist aber das Problem, dass den Frauen eingeredet wird, dass es was Schlimmes ist. Und deswegen wollen sie ja da raus. Und ich will ja immer, also ich will ja immer darauf hinaus, übrigens, bei mir geht gerade übelst die Welt unter. Ne? Es blitzt und donnert, es wird immer dunkler hier. Laura sieht mich schon gleich nicht mehr. Dass den Frauen das eingeredet wird. Aber ich denke halt immer so, eigentlich haben die diesen Mutterinstinkt in sich. Ja, eigentlich ist der da, dieses Gefühl für, natürlich will ich mit meinem Baby. Das ist doch nicht natürlich, Laura, dass ich ein paar Wochen altes Baby habe und dass ich das für eine ganze Nacht abgebe. Das kann nicht natürlich sein. Dein innerer Instinkt, der muss einfach sich verzehren nach deinem Baby, das wieder haben zu wollen und sich Gedanken darum zu machen. Es geht hier gar nicht um schlechtes Gewissen, sondern einfach um so ein natürliches Gefühl von, ich will mein Baby bei mir haben, ja. Aber die Gesellschaft, das, was wir in den Medien sehen, Heidi Klum, die irgendwie 3 Tage nach der Geburt schon wieder auf dem Laufsteg steht mit einem flachen Bauch, ist jetzt ein Beispiel, das kann auch die Kate Winslet sein, ja, die irgendwie direkt nach der Geburt schon wieder fertig gemacht da steht und ihr Baby im Arm hält, gerade geboren hat, ja. All das macht ja was mit uns, ja. Und das ist so verrückt und ich frage mich, wie wir es aufhalten können, Laura. Und wie wir den Frauen das Gefühl geben können, es ist völlig okay. Du bist eine emanzipierte Frau, auch wenn du dein Baby stillst, auch wenn du 2 Jahre Elternzeit machst, auch wenn du gerade nichts anderes machst, außer auf der Couch sitzen und dein Baby betrubbeln, ja?
Aber das ist ja der Witz. Es ist ja so viel, was du im Moment machst. Dieses Konzept von nichts machen, gerade mit einem kleinen Baby. Keiner von uns hat ein kleines Baby und macht nichts. Also es tut mir leid, aber das funktioniert überhaupt gar nicht.
Du machst immer was.
Es ist wirklich so. Und kuscheln und auf dem Sofa sitzen macht so viel. Weil nochmal, du tust so viel für die mentale Gesundheit für dein Kind später, das ganze Leben lang. Aber nicht nur das, du machst ja auch was für deine mentale Gesundheit. Wie gesagt, auch du hast dieses Kind nicht einfach aus dir rausgepresst und läufst aus dem Kreißsaal und sagst, so, ist fein, bin jetzt nicht mehr schwanger, alles ist so wie vorher. Ja, und das ist, aber das ist, wie gesagt, genau dieses Problem. Du bist mit ein paar Wochen alten Baby und dann bist du eine Nacht getrennt. Du kannst mir nicht sagen, dass es irgendeine Mama damit wirklich gut geht. Keine Mama, die in sich reinhört, ist damit fein und ist damit glücklich. Aber es wird dir ja eingeredet. Du musst doch glücklich sein. Das heißt, du weinst dich vielleicht nachts in Schlaf, aber am nächsten Morgen, wenn deine Freundin fragt, sagst du, oh Mann, das war so entspannt, musst du auch mal machen. So, und jetzt steht die Mama da und sagt, boah, alle sagen, ich muss das auch machen. Na gut, dann mache ich das auch. Der Mama geht's total schlecht damit und sagt am nächsten Morgen den nächsten drei Freundinnen, boah, das war super. Ja. Weil es wird von dir erwartet. Du kannst doch um Himmels Willen nicht sagen, nee, ich fand das jetzt nicht so klasse. Und jedes Kind hat da ja auch ein eigenes Tempo, also auch bei Kleinkindern. Ich habe es jetzt gerade, unser Großer wird nächste Woche 4. Und er hat vor ein paar Wochen zum ersten Mal bei Oma und Opa geschlafen. Mein Mann und ich haben nicht geschlafen. Oma und der Große haben super geschlafen. Und seitdem möchte er das ungefähr jedes Wochenende haben. Mein Bauchgefühl sagt mir eigentlich, boah, das ist viel zu früh, der ist 3 Jahre alt. Der ist aber super happy damit und der möchte das. Das heißt, solange wie er das möchte, weil er sich bei denen so wohl fühlt, unterstützen wir das. Und wenn er irgendwann mal sagt, nee, möchte ich nicht, möchte heute Abend mit nach Hause kommen, dann kommt er mit nach Hause. Und wenn er nachts um 2 anruft und sagt, das war jetzt irgendwie heute Nacht doof, dann setze ich mich ins Auto.
Ja, Laura, aber der Unterschied zwischen einem 3- oder fast 4-jährigen Kind und einem Baby ist, dass ein 3 Wochen, ein 3 Monate, als auch ein 6 Monate altes Baby niemals sagen wird, boah, ey, heute habe ich so richtig Bock, bei meiner Oma zu schlafen. Also das heißt, es geht ja immer gegen das Natürliche, was das Baby, also das Baby hat nicht das Bedürfnis, bei jemand anderen zu sein. Ja, und es wird auch rebellieren. Ja, es wird weinen, es wird nicht sagen, juhu, yeah, endlich bin ich weg von meinen Eltern, die gehen mir eh schon auf den Sack. Ja, und das macht halt aber den Unterschied. Dein Kind kann darüber sprechen, der kann das äußern, der kann sagen, oh, ich habe Lust. Und dazu habe ich auch eine Geschichte, weil meine jüngste Tochter ist ja gerade 3 geworden und ich glaube, sie war noch nicht mal 2. Und sie ist auch gestillt und auch so ein Kind, was wirklich immer an mir dran und immer face to face und immer und auch mit Papa immer. Also wir hätten uns niemals vorstellen können, dass das Kind jemals überhaupt irgendwo anders schlafen wird. Und dann war eine ganz, ganz gute Freundin von mir hier, die hört bestimmt auch diesen Podcast, meine liebe Jenny, ich liebe dich, du weißt es, war hier mit ihrem Freund im Abend, ja, wo du denkst, so, da sind die Kinder alle nöckelig und so. Und ich glaube, es war abends um 7:30. Da sagt sie mir auf einmal, sie fährt mit Jenny mit und sie schläft heute bei Jenny. Und Jenny und ich, wir haben uns angeguckt, so, wie jetzt, ne? Und dann habe ich aber gesagt, ja, okay, wenn sie das jetzt so äußert, dann habe ich ganz schnell Sachen gepackt, habe die da reingeschmissen ins Auto und dann ist die mit ihr mitgefahren und ich stand auf einmal da und dachte so, mir hat jemand mein Herz rausgerissen, ja, mein kleines Brötchen, noch nicht mal 2, wo ich dachte, die schläft mit 20 noch nicht woanders, nicht weil ich klammer, sondern weil sie so eng mit uns war. Und dann hat sie problemlos, obwohl sie noch gestillt wurde vor allen Dingen nachts, hat sie bei ihr geschlafen. Das war gar kein Problem, aber selbstbestimmt. Aber
Cindy, das ist das beste Beispiel. Das ist doch genau das. Das ist doch genau das Argument. Mein Gott, du stillst deinen 3-Jährigen immer noch. Boah, mach mal ruhig so weiter. Dann ist der mit 15 noch an der Brust. Wie viele 15-Jährige kennst du, die noch stillen? Nur der Witz an der Geschichte ist, wenn ich mein Kind mit 3 immer noch stille, weil es das möchte und sich das erst mit 4 oder mit 5 oder wann auch immer abstillt, dann macht es das in dem Moment, wo es bereit dazu ist. Dann brauche ich nichts zu kompensieren, dann brauche ich keine Alternativen anzubieten, gar nichts, weil das Kind ist bereit dazu gewesen. Anstatt, dass ich es von mir ausgehe und das Kind dazu zwinge und dann damit irgendwo trotzdem leben muss, dass das Kind irgendwo sich einen Ersatz holen muss. Ich finde, der Windel ist für mich genau das gleiche Thema. Ja, natürlich kann ich irgendwann sagen, boah, diese ständige Windeln wechseln, habe ich keine Lust mehr drauf. Und ich kann anfangen, meinen 2-Jährigen zu zwingen, aufs Klo zu gehen, weil ich dazu keine Lust mehr habe. Und dann kann ich nachher mich hinstellen und die Schultern zucken und sagen, boah, dieses Kind, also unser Kind, der hatte ja jahrelang Probleme mit Verstopfung und das war immer, ja, oder ich warte einfach ein halbes Jahr und das Kind beschließt von heute auf morgen, ich gehe jetzt selber auf Klo und wir haben keine Probleme mit der Verdauung. Wir müssen unseren Kindern die Zeit geben und die hören damit auf, die brauchen, egal ob es die Windel ist, egal ob es das Stillen ist, wenn sie dazu bereit sind. Und das beste Beispiel ist deine Tochter, die noch nicht mal 2 war und gesagt hat, ich schlafe woanders. Wenn du versucht hättest, dein Kind in dem Alter zu zwingen, irgendwo anders zu schlafen, dann würde die wahrscheinlich mit 12 noch von der Geburtstagsparty abgeholt werden möchten um 10. Oder du hast ein Kind, das so ein Vertrauen bekommen hat und sagt, boah, ich habe zu Hause so einen sicheren Hafen, ich traue mich hier raus, weil ich weiß, ich kann zurück. Ich weiß, Mama holt mich ab. Oder die Tante bringt mich nach Hause. Das muss keine Angst haben. Und das dauert bei dem einen nun mal ein bisschen länger und bei dem anderen ein bisschen genau, weniger lange. Genau,
die anderen haben auch noch nicht so früh woanders geschlafen. Das war wirklich, und auch zum Thema Windel. Ich wurde übrigens gefragt, Laura, ob ich nicht mal einen Kurs machen kann dazu. Bedürfnisorientiert sozusagen trocken werden. Und ich habe dann der Frau geantwortet, ich so ganz ehrlich, ich weiß nicht, was ich in dem Kurs erzählen soll. Weil das Kind ist soweit, wann es soweit ist und dann ist der Kurs beendet. Dafür mache ich keinen Kurs. Und dann hat sie mir aber ganz, ganz viele Fragen gestellt und ich werde wahrscheinlich jetzt doch einen machen dazu. Aber es ist halt auch genau das bei meiner Tochter. Ja, die ist jetzt 3, die macht immer noch in die Windel. Das sage ich jetzt auch ganz offen. Ich hoffe, dass ich jetzt ihre Persönlichkeitsrechte nicht vernachlässigt habe. Und gestern hat sie dann einfach so von sich aus, hat sie dann jetzt geschlossen, hat sie jetzt einen Topf gemacht. Ja, und wir haben es gefeiert. Und ich denke, ja, es ist das beste Zeichen. Wenn sie dann soweit ist, dann wird sie kommen. Und das ist, haben wir bei allen Kindern genauso gemacht. Ja, also ich habe keine Lust auf den Stress, auch nachts. Ja, wie viele Mütter sich den Stress machen und ständig dann die Betten wechseln. Ne? Und was zu tun haben. Und ich denke mir so, ja, also meine Kinder haben, glaube ich, relativ lang auch nachts noch eine Windel gehabt. Das war einfach mein Backup, ja. Weil ich gar keine Lust hatte, gar keine Kraft hatte, ständig die Bettwäsche zu waschen. Ja, und als ich dann sicher war, okay, die sind zu 100% safe, haben wir es dann gemacht, haben wir es weggelassen, ja. Also,
aber dass dieser Leistungsdruck, ne, diese Idee von Leistungsdruck und dieses, mein Kind muss trocken sein, weil ich muss doch jetzt in der Krabbelgruppe erzählen, also wir haben schon ganz lange keine Windel mehr. Ja, aber du hast 2 Jahre lang jede zweite Nacht das Bettzeug gewechselt. Also da wieder, wo ist das Ziel? Also was versuchen wir damit zu erreichen? Anstatt zu sagen, jo, mein Kind ist erst mit 4 trocken gewesen, aber in dem Moment, wo es trocken war, war es trocken.
Das bringt ja, dem Kind Laura, mehr. Das Ding ist halt, wenn dein Kind das Einzige ist in der Gruppe, was noch in die Windel macht, dann hast du offensichtlich was falsch gemacht, Laura. Ja? Dann bist du keine gute Mutter. Ja, das ist das. Wir binden unsere Mutterschaft, die Qualität unserer Mutterschaft an. Wie schnell haben wir abgestillt? Wie schnell haben wir, hat das Kind ganz viel gegessen? Ja. Wie schnell hat es durchgeschlafen? Und natürlich der letzte, allerwichtigste Punkt, wann ist dein Kind trocken geworden? Je früher es trocken geworden ist, umso besser bist du als Mama. Ja? Hast dein Kind auch richtig gut gemacht.
Klar, aber Cindy, das Problem ist ja auch, und das wissen wir alle, das sind ja auch die ersten Fragen, die das Kind nachher im Bewerbungsgespräch beantworten muss. Ne? Also von daher ist es ja auch wirklich relevant. Also das macht auch richtig viel aus einfach. Ja, also wer von uns ist an der Uni angenommen worden, der mit 3 noch in die Windeln gemacht hat? Also das ist ja einfach, ja. Also,
das war ja nicht so, Laura.
Ja. Wenn du nicht in Anführungszeichen zugeben musst, weil du das Gefühl hast, unter Druck gesetzt zu werden, dass dein 3-Jähriger oder 4-Jähriger noch in die Windel macht, weißt du was? Dann sag gar nichts dazu. Nein. Dann sag einfach nichts. Dann dreh dich um und spiel mit deinem Kind und warte, bis das Gespräch sich irgendwie wieder zum Muffinbacken oder zu den Erziehungen in der Kita, irgendwas, wo du gerne mitsprechen möchtest. Ich muss mich doch auch nicht an jedem Gespräch beteiligen. Ich darf, und ich muss es auch nicht kritisieren. Ich darf mich umdrehen und ich darf gehen. Oder einfach nur zuhören oder sonst irgendwas machen. Aber das haben wir auch verlernt. Ne? Und das haben wir auch ganz viel durch Social Media verlernt. So dieses, du wirst mit Sachen konfrontiert und dann musst du ja darauf reagieren.
Warum denn? Du musst dir das musst auch nicht alles reinziehen und du musst es auch nicht persönlich nehmen.
Nein! Wenn dir was nicht gut tut, dann klick weiter. Wenn du irgendwas doof findest, dann kannst du dir immer noch überlegen, inwieweit das eine Relevanz wirklich für dich hat. Und dann kannst du eventuell den Urheber dieses Ding irgendwo kontaktieren und sagen, hey du, hast du Lust auf einen Austausch? Weil vielleicht ist es unbedacht gesagt oder aus einer anderen Perspektive und vielleicht kommst du auf einen gemeinsamen Nenner oder halt auch nicht.
Du wirst zu einer Podcast-Folge eingeladen, Laura. Oder?
Kann dir auch passieren. Im richtigen Moment kommentiert.
Laura, ich habe wirklich null Plan, auch diese Folge wieder, wie wir die nennen sollen, ja, weil das waren so viele Themen vom Höckchen zum Stöckchen, da müssen wir auf jeden Fall beide nochmal brainstormen. Das dauert noch ein bisschen, bis die Folge rauskommt, aber wir brauchen einen coolen Namen, der all das beschreibt, was wir besprochen haben, und ich habe wirklich keine Idee.
Wäre mir jetzt so.
Auch noch nicht, genau. Wir gucken mal. Ich bedanke mich auf jeden Fall wirklich von ganzem Herzen, Laura. Und ich glaube auch nicht, dass es das letzte Mal war, dass du da warst. Ich glaube schon, dass wir gerne nochmal sprechen werden. Das hat gerne, super Spaß gemacht. Und ich freue mich auch voll, dass wir da so, ja, obwohl wir uns nicht kannten, relativ schnell gemerkt haben, dass wir da auf einer Welle sind. Viele Ansichten teilen. Und ja, ich werde Lauras Profil natürlich verlinken. Ja, super interessant, die Stillberaterin, die gleichzeitig in der Kreuzfahrtschiffindustrie tätig ist.
Aus dem Homeoffice, ja, natürlich.
Na gut, aber also, trotzdem, das sind so interessante verschiedene Felder.
Aber Kreuzfahrt aus dem Homeoffice passt natürlich auch immer total gut zusammen.
Ich habe mir vorgestellt, also, dass du jetzt wirklich eigentlich immer auf den Meeren der Welt unterwegs bist.
Seit der Geburt des Kleinen nicht mehr. Also ich habe sogar wirklich in beiden Schwangerschaften war ich jeweils teilweise noch an Bord. Nicht mehr so auf diese ganz langen Zeiten, aber immer mal wieder.
Super interessant. Schön. Vielen Dank. Wir freuen uns über euer Feedback, gerne per DM auf Instagram, per E-Mail oder als Kommentar hier drunter. Und wie gesagt, ich werde Lauras Profil verlinken und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder reinhörst. Mach's gut. Danke, liebe Laura.
Danke dir.
Vielen Dank, dass du zugehört hast. Du findest mich unter Dein Bauchgefühl bei Instagram. Ich werde dir das auch nochmal in die Shownotes schreiben und würde mich riesig freuen, wenn wir gemeinsam in einen Austausch gehen könnten. Also vielleicht hast du auch so eine Geschichte zu erzählen. Vielleicht hast du auch schon mal in deinem Leben so ein intensives Erlebnis gehabt mit deinem Bauchgefühl, mit deiner Intuition und bist dieser vielleicht sogar etwas früher als ich, nicht erst mit Mitte 30, gefolgt. Also immer her damit, schreib mir eine Mail, schreib mir bei Instagram. Ich freue mich sehr, mit dir in Austausch zu gehen. Bis dahin, alles Liebe, deine Cindy.